Hi Till, hi Moritz, hier ist Christian Baron. Ich wollte gerade los, um zu euch in die Sendung zu fahren, aber jetzt sehe ich hier bei mir im Flur, dass meine Katze sich auf meinen Haustürschlüssel gelegt hat. Und naja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer bei mir zu Hause der Boss ist. Ich darf sie jetzt da wirklich nicht verscheuchen und kann leider nicht weg. Sorry, aber dann vielleicht ein andermal. Euch viel Spaß und bis dann. Ciao.
Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Till, wer ist denn Christian Baron?
Moritz redet zu laut, weil wir ein bisschen Angst haben, dass das Mikrofon hier nicht laut genug aufnimmt.
Aber nee, sag mal, also du kamst an und meintest, wir nehmen heute auf jeden Fall Christian Baron. Und
ja.
ich habe nicht die geringste Ahnung, wer das ist.
Ja, Christian Baron ist Autor und hat mit mir damals in Trier studiert. Das ist aber nicht der Grund. Aber es ist ein Fun
Ja,
Fact.
ich dachte kurz, das ist ein bisschen Vetternwirtschaft.
Nein, das würde
Dass
ich,
es Leute
ja.
Schlange stehen oder irgendwie, dass du irgendwann das anfängt, dass du deinen Gemüsehändler irgendwie oder deine Gemüsehändlerin einlädst, weil sie dir extra Orangen gibt und sagt: Nur einmal zu Talk ohne Gast, bitte, Till, bitte,
Bitte,
bitte.
bitte. Nein, es ist Moritz. Es ist ein kleiner
Es ist
Funfact.
Christian Baron einfach.
Es ist Christian Baron einfach und wir kennen uns wirklich noch aus dem Studium. Er hat damals auch Politik studiert und er hat damals über die Theaterstücke geschrieben, in dem unter anderem ich mitgespielt habe für ein lokales Magazin in Trier.
Hat er denn wenigstens irgendwas angefangen mit seinem Studium? Weil du hättest ja nicht studieren brauchen. Also du hättest ja auch einfach Kfz-Mechatroniker werden können und hättest trotzdem jetzt nichts mit der Ausbildung oder dem Beruf angefangen.
Das würde ich so nicht sagen, aber um deine Frage zu beantworten, Moritz, Christian hat schon, muss man sagen, Karriere gemacht. Also er hatte irgendwie Volontariat gemacht beim Neuen Deutschland, hat er lange Zeit für geschrieben und ist dann zum Freitag gewechselt und ist da jetzt irgendwo in verantwortlicher Position, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also für alle, die es nicht wissen, der Freitag ist die einzige Wochenzeitung, die man noch lesen kann, die man auf jeden Fall abonnieren sollte. Ja,
Ist das jetzt wieder Vetternwirtschaft, Moritz? Wie viel kriegst du vom Freitag
ich,
dafür,
ich
dass du
habe
das
ja,
sagen darfst?
ich werde ihn ja nächste Woche wieder abonnieren. Ich habe
Ah
den,
ja,
ich hatte den
okay.
jahrelang abonniert und dann sind wir ja umgezogen aufs Dorf. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Zeitung nicht ankommt. Und dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, die neue Adresse durchgegeben und dann kam die immer noch nicht an. Und dann irgendwann habe ich da mal angerufen und die meinten, ja, wir haben das einfach nicht gefunden. Und jetzt, ja, und dann habe ich mein Geld zurückbekommen und jetzt versuche ich das nochmal.
Ja, okay, dann wir halten uns
An
da
der
auf.
Stelle, es wäre cool, Christian, wenn du das irgendwie nochmal, also weil so ein Abo ist echt teuer, es wäre cool, wenn wir das vielleicht, dass ich so einen Studentenrabatt bekomme oder so, auch wenn ich kein Student bin. An der Stelle, dass wir einmal, weil ich sehe gerade dein Buch von hier, tolles Cover.
Ja.
Tolles Cover. Wär super, wenn du anrufst wegen des Abos.
Christian Baron ist also Redakteur des Freitags und letztes Jahr, 8. März, ist ja Weltfrauentag, wie wir alle wissen. Und da wurde nach einem Thema gesucht. Alle Frauen haben natürlich alle schon geschrieben. Man hat irgendwie beim Freitag geguckt, wie kann man denn das denn mal irgendwie cool aufziehen, das Thema. Und dann haben Leute kritisch über Männlichkeit geschrieben. Und Christian hat immer mal wieder fallen lassen, aus welcher Familie er kommt, dass alles relativ problematische Familie gewesen ist. Und da hat eine der Chefin gesagt: Sag mal, Christian, schreib doch mal bitte über deinen Vater. Der hat einen Artikel geschrieben über seinen Vater. Und das ist so eingeschlagen, dass sich sofort eine Agentin gemeldet hat von einem Verlag und gesagt hat: Sag mal, mach das mal als Buch. Und das hat er gemacht. Und das Buch ist erschienen, das heißt Ein Mann seiner Klasse.
Ach so, es war letztes Jahr.
Genau, es ist
Okay,
letztes Jahr erschienen.
weil diesen Sonntag war Weltfrauentag und ich dachte gerade, ja, dann hat er angerufen, Montag, hat er Dienstag das Buch geschrieben und ja, heute ist Mittwoch, druckfrisch liegt bei uns auf dem Tisch. Also es ist letztes Jahr quasi, ist es
Genau.
entstanden. Okay,
Genau,
geil.
und geilerweise so ein wie ich so eine Entdeckung von einer Literaturagentin, die sich gedacht hat, ja, das klingt irgendwie geil, das machen wir. Und es hat sich jetzt schon gelohnt, die erste Auflage ist ausverkauft, es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Und zwar völlig zu Recht. Ich war bei einer Lesung in Berlin. Da hat er aus dem Buch vorgelesen. Und ja, es ist wirklich krass, weil er aufgewachsen ist in Kaiserslautern in absoluter Armut. Und das ist irgendwie so eine Lebensgeschichte, die man so aus Deutschland selten hört, würde ich sagen, weil selten Leute das Glück haben, aus dieser kompletten Armut herauszuschaffen und dann in der Lage sind, ein Buch darüber zu schreiben. Und das ist bei ihm so, und es gibt dann wirklich so ein paar Geschichten, da bleibt einem so wirklich so alles im Halse stecken, wenn er dann erzählt, wie er als kleines Kind mit seinem Bruder auf dem Zimmer ist und sich irgendwann überlegt: Ich habe so Hunger. vielleicht esse ich jetzt einfach den Schimmel von der Wand.
Ja, okay. So. Also wir sind nicht hier bei, oh, ich war wirklich arm, sondern wir waren wirklich arm.
Wirklich arm, okay. Weil der Vater irgendwann beschließt, der ist dann irgendwann arbeitslos, der ist eigentlich Möbelpacker, kein Geld anzunehmen vom Staat. Und irgendwann ist auch die letzte Dose alle. Und die hungern dann tatsächlich. Und so, und das sind mehrere so Geschichten, die er erzählt. Und das zieht sich halt durch. Also dieser Vater ist Alkoholiker, der verprügelt immer die Mutter und manchmal auch die Kinder. Und ja, und ich habe, wie gesagt, ich war bei der Lesung und du sitzt dann da und denkst dir so, ja, abgefahren, wie er jetzt da gerade so drüber erzählt. Also es ist irgendwie so ganz komisch, weil, also stell dir vor, du schreibst ein Buch über dein Leben und dann ist dein Leben auch noch so und dann gibst du das mal eben so zum Besten bei einer Lesung.
Ja, ja, okay, da, ja, das wäre mir so, ziemlich krass vor.
Und
ja.
Das war wirklich krass, und aber sehr, sehr gut, weil es irgendwie nicht, es ist sehr sachlich geschrieben, es ist sehr einfach geschrieben und es hat durch die Erzählung einfach eine Kraft. Und er macht es einfach auch sehr gut. Also ich habe mir jetzt echt ein paar Lesungen angetan mal von anderen Autoren, AutorInnen, und ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich lasse mir ungern Bücher vorlesen, weil ich kann ja selber lesen.
Ja, das fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig, wenn Leute eine Lesung machen und einfach wirklich nur aus diesem Buch vorlesen, und zwar Leuten vorlesen, die das Buch ja schon haben. Also die haben das ja, also weil... Du willst dir diese Lesung angucken, weil du das Buch gelesen hast und das gut fandst. Und dann gehst du dahin und dann lesen sie das vor. Und dann denke ich auch mal, warum, sag mal, denk dir doch irgendwas anderes aus. Also dann mach doch wenigstens ein Gespräch oder mach doch irgendwas anderes.
Genau, genau. Und das macht er glücklicherweise. Also er liest dann zwei, drei Sachen mal vor, aber das ist echt relativ kurz. Und er ist dann einfach gut in dem Einordnen von dem, was ihm da widerfahren ist. Also was es eigentlich zu tun hat mit Armut, mit Scham. Wie er es dann doch irgendwie rausgeschafft hat, also wie er dann irgendwie tatsächlich dann zu einer Gesamtschule gekommen ist und wo er sogar ein Abitur machen konnte, obwohl dann der Typ natürlich vom Jugendamt, also seine Eltern sterben schnell, dagegen ist. Und er will eigentlich, der Typ vom Jugendamt sagt, nee, also sie sind eine Familie, also er hat eine Familie, da hat einer mal eine Ausbildung gehabt, der Opa hat mal eine Ausbildung gehabt, alle anderen keine Ausbildung, alle anderen nur Hauptschulabschluss. Und er sagt dann einfach so, nee, Leute wie du, die werden nichts, das ist doch klar. So, wer soll dir denn Nachhilfe geben? Deine Tante oder was? Und dann sagt die Tante so, ja, ich kann bis 7. Klasse. Ja, aber was ist denn nach der 7. Klasse? Und dann sagt die Tante, na gut, dann bezahlen wir das halt. Ja, aber wenn wir jetzt schon über Nachhilfe reden. Ne? Also das sollten wir nicht machen. So, und das ist irgendwie so alles. Gott, ja, genau. Es wird einfach so ganz viel in dieser Geschichte. Es liegt so die ganze Tragik im Sozialstaat Deutschland, die ganze Tragik in Marginalisierung von ganzen Bevölkerungsschichten. Und die wird aber nicht angesprochen. Also die wird nicht so vordergründig angesprochen. Sondern dadurch einfach, dass er seine fucking Geschichte erzählt. Und es ist einfach seine fucking Geschichte, es ist sein Leben. Und ja, das ist sehr gut. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, er ist jetzt auf Lesereise. Ich weiß nicht, wie lange noch, ehrlich gesagt, wegen Corona.
Weiß man nicht, reden wir noch drüber, kommt noch das Thema.
Aber das kann ich nur empfehlen. Christian Baron, geschrieben wie Baron. Und eins noch zu dem Cover des Buchs. Hast du es angesprochen, das Cover?
Nee, ich habe nur gesagt, dass es ein geiles Cover hat.
Genau, es hat ein geiles Cover, es ist nämlich so ein Leineneinband. Warum? Es geht in dem Buch auch sehr viel um die Mutter, die sehr stark ist, obwohl sie häufig verprügelt wird. Und die Mutter schreibt Gedichte. Also die Mutter hat ein ähnliches Schicksal, wird auch marginalisiert, wird ausgelacht in der Klasse. Und sie schreibt Gedichte, wird dafür ausgelacht und schreibt die aber weiter dann irgendwann. Und schreibt einmal, dass sie so gerne einmal ihre gesamten Gedichte in einem Buch haben will. In einem Leinenbuch.
Ja, okay.
Und Christian packt also diese ganzen Gedichte auch mit da rein, in dieses Buch jetzt, ein Mann seiner Klasse. Und jetzt hat quasi diese Mutter posthum dann doch noch diesen Einband mit Leineneinband. Also sehr cool. Und vorne drauf ist eben auch die Mutter, die auch sehr häufig zur Sprache kommt. Also es ist auch die Geschichte einer starken Frau.
Ich finde das voll selten, dass Leute, ich meine, wie alt ist der? Der ist so alt wie du, oder nicht? Der ist jetzt
genau,
so
ist genauso 30. Alt wie ich. Er ist genauso alt wie ich, 35.
So, wie viele Menschen können eine Biografie schreiben in dem Alter, um halt Bock, ihn zu lesen? Wenn du oder ich eine Biografie schreiben würden, ne?
Ja.
Das wäre unheimlich traurig, weil wir hätten nichts zu erzählen. Also wir müssen uns daran retten, so voll viel mit Humor zu arbeiten. Mhm. Also so Rocco Schamoni, der irgendwie damals so diese Dorfjugend aufgeschrieben hat. Wir müssten dann unser Leben nehmen und da irgendwie dadurch, dass es voll witzig ist, könnten wir das verkaufen. Aber wie viele Mitte-30-Jährige können ihre Geschichte aufschreiben und haben da eine geile Biografie? Wie würde deine Biografie heißen, Till? Bis jetzt.
Weiß nicht, hast du schon, du fragst, weil du schon einen Namen hast wahrscheinlich, oder?
Für dich, ja. Ich würde, deine Biografie würde heißen, für dich würde ich heißen, ein Teebeutel im Wind.
Nee, das finde ich...
Ich finde doch, ein Teebeutel im Wind, weil das ist erstens ein schönes Bild, weil so ein Teebeutel, das ist so genau die Gesellschaftsschicht, aus der du kommst. Es ist so Kleinbürgerfamilie, da wird auch mal, da trinkt man richtig Tee, wie die Engländer, sage ich immer, wie die Engländer. Aber eben nicht so richtigen Tee, sondern aus so einem Teebeutel.
Ja,
das
nee.
Wird auch zelebriert, dann gibt es ekliges Gebäck dazu.
Weißt, doch, du, wie doch, doch. Weißt du, wie deine heißt?
Na?
Waldleben. Wie du aus dem Wald kommst, ganz kurz dich in die Großstadt verirrst und dann wieder in den Wald ziehst.
Ja, aber wir hatten keinen Wald in Schleswig-Holstein.
Ihr hattet Feld, oder?
Wir hatten Raps. Es war vor allem Raps. Und wenn man ein bisschen gefahren ist, hatte man das größte Kohlanbaugebiet Europas.
Ja, auf jeden Fall... ich würde auf jeden Fall nicht sein, ich würde auf jeden Fall nicht tauschen wollen, um eine spannendere Geschichte erzählen zu können. Also.
Nee, ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin sehr damit zufrieden, so eine langweilige, mittelständige deutsche Biografie zu haben.
Wo du das gerade sagst, so mit Kleinbürgertum, ich weiß gar nicht genau, ob meine Familie Kleinbürgertum ist oder nicht. Aber was er immer wieder erzählt, also was Christian Baron immer wieder erzählt, ist, er hat nach wie vor irgendwie Komplexe, weil er irgendwie immer das Gefühl hat, ich gehöre nicht so richtig rein in diese komische Bildungsbürgerwelt.
Oh,
ein Indiz ist, er hat so einen mega Fernseher, so einen 50-Zoll-Fernseher, er hat als Kind super viel Fernsehen gesehen und er mag halt auch immer noch gerne Fernsehen. Mhm. Und deswegen hat er so einen 50-Zoll-Fernseher und er hängt es aber ab. Also er hängt ihn immer ab und es sind überall so Bücherregale. Genau. Also der wird immer abgehängt und dann wird so. Gibt es bei dir sowas, wofür du dich schämst, was du abhängst? Oder kennst du überhaupt dieses Gefühl von Dünkel und ich gehöre hier nicht so richtig hin? Hast du das mal gehabt?
Nicht so gesellschaftlich.
Ja.
Ich aber immer schon ganz gut, einfach mich den Dingen so anzupassen oder gar nicht so. Es gibt so Situationen, wo ich merke, okay, ich kann mich da nicht anpassen, aber dann stilisiere ich das sofort zu sowas. Es war am Anfang, wenn man die ersten Male auf Tour ist und auf einmal kriegt man, weil das aus ihrem Grund, kriegt man so ein richtig geiles Hotel, wo du reinkommst und merkst, okay, ich habe einen Fleck auf der Hose, ich bin auch der Einzige, ich sehe ja auch nicht gut aus, alle wissen, ich gehöre hier nicht hin.
Ja.
Dann kann man entweder einmal das Gefühl haben von, oh Gott, ich fühle mich ja unwohl. Oder man kann das geil finden, wie wenig man hier hingehört. Und das so für sich selbst als Schutzpanzer das so hochzustilisieren, dass man denkt, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Aber ich hatte das nicht. Meine Mutter hatte sehr große Angst davor, dass ich das haben könnte, weil ich nicht studiert habe.
Ja.
Und sie nicht studiert hat und sie das Zeit ihres Lebens extrem bereut hat, dass sie kein Studium abgeschlossen hat. Weil das für sie, ich weiß nicht, sie kommen aus einer Familie, da hat man nicht zwangsweise studiert. Sie hat das nicht fertig studiert und deswegen hat sie so ein Gefühl, sie hat das immer bereut und hat das Gefühl, oh, ich gehöre, sie ist für sich voll intellektuell, aber das ist wie so ein Stempel, damit alle sagen können, oh krass, die hat studiert. Mhm. Und als ich gesagt habe, ich werde nicht studieren, hat sie da 2-3 Jahre lang sehr viel gekämpft, dass ich mich umentscheide, was natürlich von Anfang an völlig sinnlos war, aber aus dem Gefühl heraus von, ich habe das voll bereut, hoffentlich bereust du nicht, dass du nicht studiert hast. Aber das habe ich überhaupt nicht, nee.
Ja. Nee, ich habe das nur bei so Leuten, die so reich sind, und irgendwie so, also so fein. Ich hab das mal gemerkt, ich habe gar nicht gedacht, dass ich das habe, aber ich habe das mal gemerkt, ich bin zu einem Auftritt eingeladen worden von Nico Semsrott. Nico Semsrott hat in der Schweiz gespielt und da war das wirklich so mit Gängen. 5 Gänge und dazwischen traten Künstler auf und unter anderem eben auch Nico. Mhm. Und dann saß ich da halt neben so Leuten im Anzug, die mal eben 200 Franken ausgegeben haben für ein Essen mit Show. Und da habe ich auch gedacht so, oh, das ist geil, wie Essig, also wie Essig.
Ja, okay.
Also wie genau geht es doch mal mit dem Essen? Weißt du, wenn du so verunsichert bist und dir denkst so, wie genau, also sitze ich richtig? Ist es nicht komisch, wie ich gerade sitze, so, wo du so alles in Frage stellst?
Ich hatte das aber eher andersrum. Das ist eher so, es ist so kulturkreismäßig. Ich habe eine ganze Zeit lang habe ich Nachhilfe gegeben. Ich habe das also allererstes Nachhilfe gegeben für so einen Jungen mit türkischen Eltern. Und weil das gut klappte, wurde ich dann weitergereicht quasi zu deren Tante. Und dann habe ich da nochmal für das Kind und dann nochmal für das nächste Kind habe ich für diese türkischen Kinder Nachhilfe gegeben. Und dann irgendwann war ich deswegen eingeladen auf so ein Fest von denen halt. zum Ramadan. Und da habe ich gesessen und gedacht, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, die haben ja alle, es gibt so Riten, ne? Und die alle wissen genau, was sie da machen müssen. Es ist ein bisschen, als wärst du Moslem und dann kommst du morgen in eine katholische Messe und du merkst, okay, alle stehen auf und dann setzen sich alle hin und jetzt knien die und jetzt murmeln die alle das Gleiche. Und man sitzt da und denkt, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Ich bin hier völlig raus. Und so war das da auch. Es war alle voll nett. Aber für alle war auch klar, ja, der gehört hier nicht hin. Es war für alle ein bisschen merkwürdig, dass ich mit am Tisch saß. Ja, das war das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, okay, hier passe ich überhaupt nicht rein.
Moritz, zu uns passt du aber. Du passt hier rein bei mir, du passt hier rein in den Podcast und wir passen rein zu Enjoy und Fritz. Christian Baron, dazu abschließend jetzt noch. Christian Baron wird geschrieben wie Baron, aber betont auf dem ersten Bar. Und sein Buch heißt Ein Mann seiner Klasse. Ist mir eine Herzensangelegenheit, deswegen mache ich jetzt so offensiv Werbung.
Ich wollte gerade sagen, du hast selten für irgendjemand. Ich sag mal, das neue Album.
Das sagst du aber immer, das hast du schon so oft gesagt, dass ich es selten mache. Ich mache das schon häufiger mal.
Mir ist aufgefallen, dass du das neue Album von Revolverheld damals jetzt nicht oft genannt hast.
Nee, aber ich denke mir auch, das verkauft sich so gut schon, weißt du? Und das ist mal wirklich, das war wirklich gut einfach. Und wie gesagt, am besten die Lesung, weil das fand ich wirklich am besten, das war eine Lesung, die ist mir wirklich hängen geblieben.
Ja, vielleicht kann man die noch besuchen, vielleicht auch nicht. Und dann sind wir gleich beim Thema. Ja. Wir haben heute den 11.3. bei der Aufzeichnung. Das ist jetzt, wenn man es hört, einige Monate her. Einige Wochen her.
Ja.
Aber es ist im Moment so, Corona ist auf dem großen
Corona loca.
Corona.
Hey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Moritz, ich bin total im Corona-Fieber. Kleiner Spaß von mir, aber es ist ein Wortspiel, weißt du, es ist ein reinrassiges Wortspiel. Darf man reinrassig noch sagen? Kommen wir gleich auch noch zu. Pass auf, ich habe erst Corona wirklich viel zu doll ignoriert.
Ich habe ja drüber gelacht.
Wir haben ja am Anfang noch drüber gelacht, ja. Jetzt sind wir mittendrin. Und ich habe jetzt richtig nachgeholt, Wissen nachgeholt, bei der ARD Audiothek. Da gibt es so einen Podcast jeden Tag vom NDR, NDR Info, das Corona-Update. Das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern dringend ans Herz legen. Und das ist nämlich das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Der ist Virologe in der Berliner Charité und er ist so mega cool einfach. Mhm. Du merkst, er ist mega smart. Er hat so richtig, und dann merkst du auch erstmal, wie viel du beachten muss beim Thema Ausbreitung von Viren. Du musst ja unfassbar viele Sachen drauf haben. Also, du musst Geografie drauf haben. Du musst sagen, okay, was könnte es sein? Wie könnte sich das ausbreiten? Mhm. Dann, wie reagieren Menschen darauf? Wie ist die erwartbare Psychologie von Menschen? Mhm. So, wie ist das Wetter? Wie könnte das Wetter sein? Und all das, merkst du, hat er auf dem Schirm. Und das hat irgendwie total Bock gemacht, das zu hören. Kann ich nur empfehlen.
Ja, man muss sagen, wir haben da ein bisschen Witze drüber gemacht und das nicht besonders ernst genommen. Und man muss auch ehrlich sagen, ich nehme das auch für mich jetzt immer noch nicht ernst. Also für mich persönlich, ich falle nicht in irgendeine Risikogruppe. Meine Kinder, meine Frau fallen auch nicht in eine Risikogruppe. Ja, meine Eltern fallen in eine Risikogruppe. Aber ich meine, wenn Eltern fallen, fallen sie, ne? Und das Ding ist... dass jetzt im Moment viele Shows abgesagt werden. So, am Anfang hat es getroffen, diese Riesenveranstaltung.
Das ist so traurig. Du bist Deutschland im Kleinen, das muss man wirklich sagen. Das finde ich auch so geil bei Deutschland. Deutschland ist so, Coronavirus, wir machen mal ein Wirtschaftspaket in erster Linie. Ach so, und da sterben Leute. Ja, das ist wirklich schlimm. Nee, da machen wir auch ein bisschen was. Na klar. Aber erstmal ist es mit der Wirtschaft, das wollen wir schon. Oder hast du das mal angeguckt, das mit diesem Wirtschaftspaket? Das irgendwie 25 Milliarden.
Das Wichtige ist, dass erstmal, dass die Leute ihre Arbeitsplätze behalten. Das ist das Wichtigste. Okay, ja, genau. Wir sind die CDU, wir sind die Partei des kleinen Mannes und der kleine Mann muss scheffeln.
Das ist, was der des kleine kleinen Mann lebenden macht. Mannes. Ja? Der tote Mann hat keinen Anwalt.
Der tote Mann soll schön die FDP wählen. So, wir kümmern uns um die Leute am Fließband und die Leute, die das Ganze überblicken.
Alter, es ist so krass. Ja, genau, jetzt trifft es uns wahrscheinlich mit den Auftritten, man weiß es noch nicht.
Ja. Also die ersten Shows werden heute abgesagt, die ersten Shows gehen den Bach runter. So, und ich habe auch bis vor kurzem gedacht, oh, das ist doch nur scheiße, das ist doch nur überflüssig. Ich habe jetzt aber auch mich informiert und ich habe verstanden, warum es wichtig ist, aufzupassen bei Corona.
Na,
weil
pass
es ist,
auf, okay.
Es ist für mich nicht gefährlich.
Professor Dr. Neumeier klärt auf.
Es ist auch für dich nicht gefährlich.
Doch, Moritz, wir sind auch eine Risikogruppe, weißt du warum? Raucher, nicht gut, gar nicht gut. Rauchen sehr schlecht für die Lungen. Und es gibt ja auch Fälle von jungen Leuten, wo es tödlich verläuft, tatsächlich. Also wirklich, also ist jetzt kein Quatsch.
Also, ja.
Also es gibt nicht nur diese eine Risikogruppe, ab 60 bist du quasi tot, sondern auch wirklich junge Leute haben das und junge Leute sterben da auch dran. Und die haben keine Vorerkrankung, gar nichts, keine Asthmatiker, nichts.
Das stimmt, aber ich denke ja auch an Gerechtigkeit und ich denke, die Welt braucht mich und die Welt weiß das, dass man mich nicht einfach so aufgeben kann. Nein, der Punkt ist, mein Gedanke ist sogar, ja, wenn ich jetzt daran sterbe, dann sterbe ich halt daran. Das ist nicht das, wovor ich Angst habe. Mhm. So. Weswegen man aufpassen muss und die ganzen Sachen abgesagt werden, ist, dass 70% der Menschen in Deutschland werden das Coronavirus wahrscheinlich früher oder später bekommen.
Der Zeitpunkt ist entscheidend. Jetzt werde ich versuchen, den Coronavirus zu bekommen, um ihn dann nicht in einer Peakphase zu bekommen. Denn das ist ja das Schwierige. Wenn auf einmal 100.000, 300.000 Leute das auf einmal haben, an einem Tag quasi, dann wird es schwierig wegen der Krankenhäuser, dann ist überbelegt.
Genau. Deswegen werden Veranstaltungen abgesagt, damit nämlich nicht so viele Menschen auf einmal dieses Virus bekommen und das Gesundheitssystem den Bach runtergeht in dem Moment.
Genau. So, jetzt habe ich jetzt in den nächsten 4 Tagen noch 4 Auftritte und da werde ich wirklich in der Menge baden. Da werde ich gucken, alles mitzunehmen, was geht, dass ich den Coronavirus bekommt. Danach habe ich nämlich frei und dann versuche ich, das einfach möglichst schnell zu bekommen.
Also, weil du davon ausgehst, okay, du kriegst das sowieso früher oder später und dann lieber früher als später.
Lieber früher als später, weil später haben es alle. Das ist so ein Hype, weißt du, das ist wie beim Fidget Spinner.
Ja, das stimmt.
So, und wenn du heute noch mit dem Fidget Spinner anguckst, da kräht kein Hahn mehr nach.
Nee, weißt du? Da hauen sie dich tot. Und das tut später auch das Coronavirus.
Genau.
Das Coronavirus ist im Grunde genommen der Fidget Spinner unter den Krankheiten.
Das stimmt. Das ist jetzt gerade groß in Mode. Alle fragen sich, was will ich damit? Aber später wollen es dann doch alle haben. Und wenn es hast, ist es schon wieder out.
Ja, so. Deswegen, der frühe Vogel fängt den Virus.
Ja, der frühe Vogel hustet sich ein.
Ja. Ich meine mal, die Enjoy-Hörer und Hörerinnen sind einigermaßen safe, ne?
Ja.
Weil man sagt, oh, wichtig ist Quarantäne. Ich glaube, der Enjoy-Hörer und die Enjoy-Hörerin an sich, die wohnen auf dem Dorf in Quarantäne. So, da war seit Generationen kein frisches Blut, da kommt niemand drin vorbei. Die Fritz-HörerInnen in Berlin.
Und Brandenburg,
nicht zu vergessen. Und Brandenburg, ja gut, die Brandenburger sind auch irgendwie, die sind, die haben
Naturquarantäne.
Ja, das ist ja automatisch. Aber in Berlin, da reicht es ja, dass du einmal zum Späti läufst, zack, Corona-Aids. Oder was es bei euch da überall gibt in Berlin.
Corona Loca. Ja, also in Berlin ist es natürlich auch, da fährst du einmal durch. Das ist ja das Problem. Du hast eine Großveranstaltung, die sagst du jetzt ab, aber dann fährst du halt wirklich einmal mit der U-Bahn. Da sind mega viele Menschen drin. Das ist super risikoreich. Du kannst es nicht so verhindern. Hände waschen und gute Laune. Ja, weiterhin 20, gute Laune behalten.
20, also mehr 20 kann man Sekunden nicht machen. Hände waschen und hör auf, Leute zu umarmen. Und was man einmal ansagen muss, und das fand ich aber auch sinnvoll, es ist natürlich auch gefährlich für dich und mich in dem kleinen Rahmen, es ist aber vor allem gefährlich für alte Menschen. Wenn ihr also alte Menschen kennt, dann ist es unbeschreiblich nett, diesen Leuten behilflich zu sein, indem man zum Beispiel, da habe ich drüber nachgedacht, für die einkauft. Weil jeder Gang vor die Tür für eine Frau und einen Mann über 70 ist dann einfach gefährlich im Moment. Mhm. Das heißt, wenn die zum Supermarkt gehen, und die gehen ja auch so langsam, da kommen ja richtig viele Menschen an denen vorbei.
Das stimmt, das dauert
ja
teilweise mehrere Tage, natürlich.
So, und deswegen, wenn man jemanden kennt, gerne für die einkaufen, sodass die das Haus nicht verlassen.
Ich dachte, du sagst jetzt so, alte Menschen nicht mehr grüßen. Bitte nicht mehr grüßen.
Nicht mehr per Handschlag.
Ist eine riesige, nicht mehr per Handschlag, ne?
Du wiederum, wenn du jetzt unbedingt ganz dringend sehr bald Corona haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall, sag ich mal, in irgendeinem Berliner Altenheim durch die Betten pflügen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, ich weiß nicht, wie ihr in Berlin dazu sagt. Bei uns sagt man im Rapsfeld schnackseln. Bei euch in Berlin.
Nein, das ist.
Weiß ich nicht, den Fernsehturm juckeln. Ich habe keine Ahnung, was du da sagst, aber du solltest auf jeden Fall sehr viele Rentnerinnen verführen.
Ja.
Und Rentner. Ich weiß bis heute nicht, was dein Ding ist.
Man muss nicht Sex haben, Moritz. Man muss einfach nur.
Ja, aber ich sag mal, wenn man schon dabei
anhusten,
ist.
Anhusten, sich anhusten.
Ja, aber wenn man. Du willst ja auf Nummer sicher gehen. Und ich sag mal.
Okay.
Ich sag mal, wenn du auf Nummer sicher gehst, dann kannst du ja verschiedene Körperteile anhusten.
Ich glaube, total sicher ist einfach, sich gegenseitig ins Gesicht zu lachen. Was wir hier machen gerade, ist übrigens auch die absolute Corona-Gefahrenzone. Wir hocken wieder beide vor einem Mikrofon und sind wieder zu nah an uns. Also wenn einer Corona hat von uns, dann hat es der andere auf jeden Fall auch. Oh, vor allen Dingen, ich habe jetzt, ich glaube, so eine kleine Vorschau, also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber es könnte gut durchaus sein, ist wirklich Italien. Und ich habe gestern italienische Nachrichten gesehen, also ich habe nichts verstanden, Aber meine Freundin ist ja Italienerin und die hat das geguckt, aus Interesse halber. Also bei der ist das Interesse wohl ein bisschen größer.
Ist das so?
Ne? Ja. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich Land unter. Also es kommt 25 Minuten einfach nur über Corona und dann Fußball. Das lassen sich die Italiener nicht nehmen. Und da wird auch wirklich darüber berichtet, welche Fußballspieler ausfallen. Und das ist mindestens genauso tragisch. Und in Italien ist es dann einfach wirklich so, dass da gibt es dann Aufstände in Gefängnissen. Da sind jetzt mehrere Gefängnisse, ja, gab es Aufstände und sind abgehauen, die Leute. Ja. Da ist wirklich Land unter. Und ich habe jetzt nochmal neulich gehört, das Problem sind die Intensivstationsplätze. Ja. Wir haben in Italien so 3 von 1000, die extrem schlecht verteilt sind. Also der Norden Italiens ist viel reicher als der Süden. Mhm. Und in Deutschland sind es im Vergleich 8 von 1000. Das ist natürlich auch ein kleiner Unterschied. Und die haben jetzt wirklich die Anweisung bekommen, die Ärzte, ja, ihr müsst den nehmen, der durchkommt.
Ja,
und
genau. Das habe ich auch gerade gelesen.
Das ist so furchtbar.
Die mit geringen Chancen werden einfach zurückgelassen.
Ich kenne einen Virologen in Italien und der war jetzt wirklich, also arbeitet in Norditalien genau da. Mhm. Und der stand jetzt wirklich vor dieser Entscheidung und meinte so, ja, du bist zu alt, du wirst es nicht schaffen, wir brauchen das Bett. Und der ist halt gestorben.
Ja, das ist einfach nur
krass. Das ist einfach nur furchtbar. So, ja.
Du, aber solange die Shows von uns laufen, komm vorbei. Tickets gibt's unter www.moritzneumeier.de.
Ja, sorry. Es ist so eine kleine Achterbahnfahrt, weil einerseits ist gerade passieren super viele tragische Dinge. Also ich weiß nicht, ob du das auch so als Gefühl hast, aber ich habe so, also ich finde es gerade mega schlimm alles. Also nicht nur Corona, sondern auch das mit Thema Flüchtlinge und so, kommen wir gleich noch zu. Dass ich immer wieder schwanke zwischen, oh, ich bin echt traurig und dann, oh, ich muss Witze drüber machen.
Ja, aber das ist unser Abwehrmechanismus. Das ist halt, okay, ich muss einen Witz drüber machen, damit das nicht so doll wehtut. Daher kommt ja unser Humor.
Ja.
Und ehrlich gesagt, es ist im Moment auch so überbordend, weil wenn man die anderen Sachen auch noch im Kopf hat, du hast diese ganze Flüchtlingssache, du hast Corona und parallel haben wir auch immer, man vergisst das ein bisschen, aber der Klimawandel ist immer noch da.
Ja.
Der Klimawandel, die Prognose ist immer noch, ja, Corona ist schlimm, aber in 30 Jahren sind wir sowieso alle nicht mehr da. Das heißt, im Moment ist es alles so doll, dass ich mittlerweile denke, ja, irgendwie ist es jetzt auch langsam, wird es auch egal. Also an was ich jetzt genau abnippel, ob mich irgend so ein Nazi abknallt, ich den Virus bekomme oder mich das Meer holt. Also am Ende des Tages ist es sowieso bald vorbei. Wenn wir so ein bisschen Späßchen bis dahin.
Aber hast du gesehen, dass das Coronavirus dazu geführt hat, dass in China einfach gar kein Kohlendioxidausstoß mehr ist? Es gibt so Luftbilder über China, da ist wirklich alles leer. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass der Planet sich wehrt.
Ja, ich rauche ja E-Zigarette.
Ja.
Und ich wollte so Teile nachbestellen. Und die meinten, nee, die werden halt in China produziert. Wir haben die Teile nicht und die bauen die auch nicht mehr. Das ist jetzt vorbei mit den Teilen erstmal. Oh. Das ist echt krass.
Moritz, sollen wir jetzt mal wir müssen die Themen ja abarbeiten, es hilft ja alles nichts.
Ja, ja.
Wir gehen jetzt einfach mal in den politischen Salon.
Nee, lass uns erstmal, wir haben jetzt, nee? Wir waren so tragisch die ganze Zeit.
Machen wir was Lustiges erstmal.
Machen erstmal die Klischeekiste.
Na komm.
Die Klischeekiste.
Schwiegereltern.
Ja. Da gibt es eine Menge verschiedene Klischees von.
Okay, also, jetzt erzähl Moritz.
Also, es gibt, ich glaube, das erste Klischee, erstmal, also in meinem Fall ist es ja, ich habe eine Frau.
Ja, Glückwunsch nochmal dazu. Toll, toll, toll.
Und ich glaube, im Klischee ist es so, dass dann der Vater kommt, ne? Der Vater von der Frau.
Ja.
So, da musst du erstmal beim Vater. Es gibt verschiedene Schwiegerväter.
Es gibt verschiedene, genau. Was würdest du sagen, was ist der Archetypus? Der Archetypus Schwiegervater.
Der Archetypus Schwiegervater hat sich schon damals nicht für die Kinder interessiert und heute auch noch nicht so, als würde er sich für die Kinder interessieren.
Ja.
Ist mir egal, wenn du mit nach Hause bringst, aber er soll Fußball gucken und Bier trinken und dann ist es alles okay.
Ja.
Und dann setzen wir uns mal dahin, Michael, und dann lassen wir die Weibers mal Weibers sein und dann unterhalten wir uns mal unter Männers.
Das stimmt, das ist ein bisschen der Archetyp, wo du denkst nämlich immer am Anfang, der Vater ist so die große Instanz, da musst du drum.
Ja.
Das ist so der Tester quasi. Ja. Der ist auch immer ein bisschen eifersüchtig auf die Tochter, was irgendwie so ganz komisch freudsch unterwegs. Ja.
Im besten Fall hat er auch nur Töchter und eine Frau.
Ja.
So,
genau.
Und dann kommt endlich mal ein Mann ins Haus.
Genau.
Da hast du schon gewonnen.
Ja, genau. Und es ist aber meistens so, die modernen Väter sind so, die wollen vor allem gemocht werden.
Ja.
Die wollen vor allem...
Die wollen
so,
cool sein.
Ja, genau. Die wollen cool sein. Die fragen sich gar nicht so, ja, ist der Freund meiner Tochter cool? Sondern nee, die
bin
wollen...
Bin ich cool genug
wollen,
für ihn?
Ja, weil ich bin nicht. Eigentlich immer noch so jung wie du.
Ja.
Ja, vielleicht gehen wir mal zelten zusammen. Oder magst du angeln? Und dann denkst du so, oh nee, Herbert, das ist einfach ein bisschen zu viel. Ich habe gar nicht so Bock drauf. So, dann Schwiegermutter. Auch da gibt es die etwas zu krasse, ich sag mal, Familienliebe der Schwiegermutter, das merkst du dann, wenn du einen guten Nachkuss kriegst. Da weißt du so, das ist eindeutig zu viel. Das ist irgendwie schön, von der Familie angenommen zu werden.
Auf den Mund? Wirklich? Du kennst doch erst seit 2 Stunden.
Ja, so, und ich hab gesagt, ich huste ein bisschen. Warum kriege ich gerade ein Fieberthermometer in den Po? Das ist einfach so ein Klassiker. Das ist ein bisschen zu viel Familie. Ja. Und man mag die auch alle, aber nicht so sehr. Und dann gibt es den Fall, und das ist richtig tragisch, wenn du das mitbekommst, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber wenn du feststellst, die Eltern sind cooler als die Freundin. Also du bist mit einer Frau zusammen und merkst irgendwann, die Eltern sind mega cool und du bleibst mit der Freundin zusammen wegen der Schwiegereltern.
Also das hatte ich so jetzt noch nicht. Das hattest du, oder was?
Das ist mir häufig passiert. Nein, überhaupt nicht.
Also du hast einfach einen sehr guten Geschmack bei Schwiegereltern. Das ist so dein
Ding. Ich denke mir natürlich so Sachen aus, aber ich denke mir, dass es sein könnte, oder nicht? Es gibt so Schwiegereltern, die sind cool. Also ich habe von Freunden gehört, gerade bei Freunden, die so nicht so geilen Kontakt zu ihrer eigenen Familie haben und die es dann voll schön fanden bei der Familie von anderen.
Ja, ich hatte das nicht bei den Direkten. Ich hatte das, was ich hatte bei einer Ex-Freundin, war, dass die Großeltern... dass ich die im Nachhinein mehr vermisst habe als alle anderen. Also ja. Irgendwie, dass ich auch dachte, dass man nicht, dass das der erste Gedanke war, aber dass ich ziemlich schnell an der Trennung gedacht habe, oh shit, jetzt sehe ich die ja auch gar nicht mehr wieder. Oh nein, fuck. Weil das, ja, die waren einfach so cool.
Und der Klassiker ist dann auch dieses Korrekturverhalten. Gibt es bei dir, Moritz? Dieses, die Schwiegereltern sind zu Hause, für mich eine absolute Extremsituation. Und die geben dir dann Tipps, wie man es eigentlich machen müsste im Haushalt.
Nee, mir nicht. Ich bin ja der Mann.
Das passiert wirklich nicht, ne?
Ich glaube, das ist wirklich selten. Ne? Mhm. Also, ich glaube, dass der Mann nicht... Also das ist vielleicht mal so ein Spruch von Schwiegereltern, bei mir jetzt nicht, aber so im Klischee gibt das, na, da könnte der Henning aber auch mal was mit anpacken, ne? Das ist der moderne Mann, könnte ich auch mal. Mhm. Aber
eher so lustig gemeint, so, weil man weiß eigentlich, Kartoffelsalat kann er nicht.
Ja, genau. Bei mir ist es dann eher so, oder das gibt es glaube ich auch öfter, dass das dann, ne, gibt es bei mir jetzt auch nicht direkt so, aber das habe ich mitbekommen bei Leuten, dass es dann diese modernen Männer gibt, quasi, die auch noch Haushalt mitmachen und auch bei den Kindern mithelfen.
Ja.
Und dann kommen die Schwiegereltern, also die Eltern der Frau, und kommen dann da und merken das aber kritisch anders. Jetzt muss er das auch noch machen. Also ich meine, der arbeitet doch auch schon.
Ja.
Also das hätte er bei uns, ich meine, ich habe früher auch den Haushalt alleine gemacht. Also da hätte ich jetzt den Werner hätte ich nicht gebraucht, um mir jetzt hier mal die Küche zu putzen. Du. Also das finde ich ein bisschen, ja, sowas.
So Bremser. Und dann Schwiegereltern, wo du auf einmal merkst, oh fuck, die sind auf eine ganz spezielle Art so wie meine Frau, aber nicht auf eine gute. Und du, weißt du, und du überprüfst dann, ob die nicht genauso ist. Oh, auf einmal Scheiße. Fallen dir Seiten an ihr auf, die im Extremo die Mutter hat oder der Vater. Ja. Oder schlimmstenfalls beide zusammen.
Und dann merkst, okay, hoffentlich bleibt das auf dem Level bei dir und wird mit dem Alter nicht schlimmer.
Ja,
genau. Ja, das gibt's auch noch, das stimmt.
Das gibt's auch noch. Und dann gibt's die Psychoschwiegereltern. Die gibt's auch. Wo du direkt so nach 1-2 Stunden sagst, irgendwas ist falsch. Du kannst das Gefühl nicht genau benennen, aber irgendwie der Vater wippt so ein bisschen hospitalistisch mit dem Kopf. Nein, kluger Typ, ja, aber ist ein bisschen komisch. Die Mutter ist manchmal, zwinkert manchmal zu viel mit dem Auge, wo du immer denkst, so, zwinkert die mir zu oder zwinkert die alle so an?
Ja.
Und du merkst irgendwann, die zwinkert dir zu, aber du weißt nicht, wohin damit. Aber
sie hat so Insider mit dir, die nur sie kennt.
Genau. So knufft einen auch immer viel zu doll in den Bauch in Situationen, die gar nicht passen. So, und du willst einfach nur weg. Es ist einfach nur noch eine Atmosphäre der Angst.
Ja. Was es auch noch gibt, und das haben wir zwar jetzt, doch du hast das ja wahrscheinlich auch jetzt bald.
Was denn?
Dass du so quasi so interkulturelle Pärchen,
wo du
die Schwiegereltern triffst,
ja.
Die halt deine Sprache nicht sprechen, beziehungsweise du sprichst deren Sprache nicht und dann unterhalten die sich und du merkst mittendrin, ich bin hier völlig raus und es kann auch sehr gut sein, dass sie über mich reden. Ich habe keine, die gucken alle auch immer hierher und irgendwas wird gesagt, alle lachen. Ich habe keine Ahnung warum, ich glaube, ich lache mit.
Genau.
Hoffentlich war es nett gemeint.
Mhm. Es ist nämlich tatsächlich so, Italiener können sehr schlecht Englisch meistens, vor allem die Elterngeneration.
Mhm.
Ja, und dann stehst du da und sagst, ciao. Grazie.
Pampelmuse.
Ja, genau.
Corona. Corona.
Ja, klar.
No benno.
Ja, natürlich. Das machst du so. Irgendwann sagst du dann auch, natürlich sagst du dann auch irgendwann noch mal was Spanisches, was alle Italiener richtig hassen. So, und du hast dann natürlich keine Chance. Ja, und dann musst du irgendwie gucken, dass du dich so nonverbal irgendwie einigermaßen verstehst. Hilft aber auch manchmal, muss man auch sagen.
Dass du die Sprache nicht sprichst.
Mhm. Ja. Das ist eigentlich ganz gut, weil du bist dann einfach nur der nette Junge, der lächelt.
Ja, und einfach ein bisschen abschalten.
Ja.
Ja. Ja, das ist auch, wenn man diesen Erwartungsdruck, dass du musst mit den Schwiegereltern reden, wenn man den nicht hat, dann musst du ja einfach nur, du musst einfach gut essen und nett aussehen.
Tatsächlich, du musst immer viel essen einfach. Ja. Da freuen sich alle mega drüber.
Ja. Und immer Danke sagen. Das ist für ganz viel, Danke ist immer ganz wichtig.
Ich habe einen Freund, der hat eine Türkin geheiratet, der hat nur einen guten Stand gehabt bei der Familie, weil er so viel gesoffen hat. Ja. Der hat so viel Raki in sich reingekippt. Ja, toll, weil Deutsche können meistens nicht so gut trinken. Ja.
Hast du gewonnen. Also wir hoffen, dass ihr da draußen Glück mit euren Schwiegereltern habt. Man muss immer dran denken, ja, geht auch stimmen. Man kann auch so eine Psycho-Alter haben, die immer so ein bisschen blinzelt. Kann auch sein, dass du irgendwann denkst, mein Liebling, ist toll, dass deine Eltern kommen, aber der Kuchen schmeckt immer latent nach Arsen. Was ist los bei denen?
Genau. Ey, ich muss aber sagen, mit dem Alter, also mit unserem Alter sind jetzt beide Mitte 30 oder Anfang 30 meinetwegen, Moritz. Ich weiß nicht, wie du dich da einschätzt. Wie alt bist du jetzt? 32, oder? Ja. Würdest du, ja, du würdest sagen, ich bin Anfang 30 wahrscheinlich, ne?
Ja, aber ich würde das deswegen sagen, weil ich bin ja Anfang 30, wenn nicht Mitte 30.
Nee, klar. Und ja gut, aber du bist ja jetzt schon, also wenn du 33 bist, bist du ja schon in der Mitte von der Mitte und im Anfang.
Nee,
und
dann Bullshit. Ist doch also 34, 35, 36, das ist die Mitte. 37 ist Ende, alles was 33 ist Anfang.
Okay. Und ich finde gut, dass wir in unserem
Alter. Natürlich, wenn du 100 Meter läufst, dann denkst du nach 30 Metern, boah, Hälfte geschafft. In der Mitte des Kurses schon angekommen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Hälfte des... Obwohl, doch, würde ich schon sagen. Ich würde jetzt sagen, ich habe die Hälfte des Lebens habe ich schon geschafft. Das habe ich schon rum.
Ja, das würde ich auch denken.
Aber das stimmt ja auch nicht ganz.
Plane nicht weiter als 60.
Das stimmt ja auch nicht ganz, weil meine bewusste Lebenszeit ist ja kürzer. Also bis 5 habe ich ja kaum noch was auf dem Schirm. Und ich konnte nicht essen, laufen und so. War alles ein Riesenproblem bei mir. Also bei uns allen ja. Als Kind. Du kennst es ja. Du kennst es ja von deinen Kindern. Laufen, sprechen, alles mögliche, Reflexion. Also ein richtiger Mensch war ich ja erst mit 20. Und das habe ich ja jetzt nochmal. Also eigentlich ist es noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, in unserem Alter, Moritz, ich möchte dich da ein bisschen mit eingemeinden. Es ist irgendwie, mit Schwiegereltern läuft es besser, finde ich. Weil man man behandelt sich so gegenseitig als Erwachsene und das ist irgendwie ganz geil. Es ist halt auch nicht mehr so dieses, ich denke, ich weiß alles besser. So was man dann oft hatte, wenn man 18 war, wo man sich selber schon gedacht hat,
wie leben die denn? Das ist ja furchtbar spießig.
Ja, genau.
Ja. Heute denkt man, großes Haus, schön, wenn die sterben, kann ich erben.
Genau. So, ja. du gehst ja schon manchmal durch und rechnest im Kopf zusammen. Und dann denkst du, was würde ich für das Sofa noch kriegen? Na gut, Italien ist natürlich schwierig mit eBay Kleinanzeigen, aber wird auch irgendwie gehen. Ja, natürlich. Moritz, wir gehen jetzt direkt in den politischen Salon.
Machen wir. Rüber da.
Der politische Salon.
Ja, wir müssen drüber sprechen.
Herzlich willkommen zu Cognac und Baklava hier im Salon. Warum Baklava? Weil wir über das Thema Migration bzw. über die Grenze sprechen zwischen der Türkei und Griechenland, die von türkischer Seite aus geöffnet wurde. Erdogan hat das nämlich aufgemacht und hat die Flüchtlinge losgelassen und jetzt muss sich Europa wehren.
Ja, das sagt zumindest die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Ja, und da sagen auch sehr viele Leute im Internet, sagen auch genau das.
Und ich finde es so krass, dass irgendwie so, nachdem ein Rechtsradikaler 9 Menschen getötet hat, die ihm nicht passten, dass jetzt und dann gesagt wurde, ja, das wird auch das rechte Gedankengut gewesen sein und da müssen wir echt was dringend machen.
Ja.
Und dann stellt sich Ursula von der Leyen hin und tut so, als wären Menschen Bomben.
Ja.
Oder? Also und ich finde immer so, immer wenn was Rassistisches passiert, so der erste Schritt ist immer, Entmenschlichung der Opfer. Es geht immer, es geht nie darum, so, ah, das sind Menschen, sondern das geht halt nicht.
Das moralisch Falsche ist nicht, dass nach diesem Flüchtlingsdeal mit Erdogan jetzt die Grenze öffnet. Das moralisch Falsche ist, dass jemals dieser Flüchtlingsdeal unterschrieben wurde von europäischer Seite. Das ist das, was falsch gelaufen ist.
Ja.
So, dann gab es den Vorschlag, oh, man könnte doch wenigstens die 5000 härtesten Fälle aufnehmen, haben die Grünen vorgeschlagen im Bundestag. Das wurde abgelehnt namentlich von der CDU und von der SPD. Die SPD, die sich nicht so schade war zu sagen, ja, das ist alles ganz schlimm, wir müssen auch helfen, aber das muss eine europäische Lösung geben. Die europäische Lösung gibt es seit 5 Jahren nicht. Es wird auch in der nächsten Woche jetzt nicht auf einmal eine europäische Lösung
geben. Das sind immer so Nebelkerzen, die man dann sagt. Wir müssen ja die Ursachen, weil das klingt irgendwie gut.
Muss man auf jeden Fall. Aber bis dahin braucht man irgendwie einen Weg, um die Menschen jetzt aufzunehmen oder den Menschen zu helfen, die an der Grenze stehen, bis die Fluchtursachen bekämpft wurden.
Es ist doch ganz eindeutig, was da passiert, und es ist doch ganz eindeutig, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich darum zu sagen, ja, wir haben hier unseren Wohlstand, den wollen wir halten, wir geben nichts ab.
Ja.
So, nur darum geht's.
Ja.
So, dann sagt es doch. So wird aber nicht gesagt. So, dann sagt Armin Laschet so, nee, also, wir möchten hier nicht den Schleppern das Feld überlassen. Und ich denke so, nee, das ist einfach, das
stimmt ja nicht. Du überlässt den Schleppern das Feld, es ist immer dieses Ding mit, wir müssen die Schlepper bekämpfen. Ja, dann finde vernünftige, legale Wege, um nach Europa zu kommen. Und weil es die nicht gibt, gibt es Schlepper.
Ja, du machst Schlepper.
Genau, also das ist furchtbar, dass es Schlepper gibt. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wenn du was dagegen tun willst, dann heißt das nicht, nee, wir lassen die alle ersaufen, weil dann trauen die sich irgendwann nicht mehr. Ja, das machen wir seit 20 Jahren, hat nicht funktioniert. Sondern dann musst du halt legale Fluchtwege schaffen. Und das wird auch nicht passieren.
Es gibt so ein grundsätzliches Märchen, das von Rechten gestreut wurde und das jetzt irgendwie bei allen aufgegriffen wurde. Und das ist erstens zu sagen, das sind böse Leute. Und das zweite Märchen ist immer zu sagen, die strömen hier rein.
Ja.
Und da gibt es gar keine Kontrolle, was absoluter Bullshit ist. Es ist ja immer noch Deutschland. Also keine Sorge.
So viele können wir nicht aufnehmen. Das sind 12.000. Digi, das ist einmal die längste Arena in Köln. Mehr ist das nicht.
Ja.
In ganz Deutschland wollen wir die unterbringen. Oder in ganz Europa. Ja, aber das funktioniert nicht. Und diese Menschen müssen irgendwo hin. Und die strömen hier rein. Was wollte ich sagen? Nicht dieses die strömen hier rein, sondern das ist dieses, ja, das ist, die kommen so unkontrolliert.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen so, ja, ich verstehe, dass ihr aus dem Krieg flüchtet, ne? Aber dann bitte in der Reihe aufstellen. Weil das, also so geht das nicht. Ihr könnt vor Bomben weglaufen, aber immer schön hintereinander. Dann einer nach dem anderen, bitte.
Es ist so eine komische, irrationale Angst vorm Chaos. Und es ist einfach nur so eine merkwürdige Ordnungsfantasie, die da angesprochen wird, die nie da ist. Also die ist ja auch bei Deutschen nicht da. Ich habe neulich so einen Deutschtest gesehen, es gibt so Einbürgerungssachen, da muss man alles mögliche unterschreiben, sich bekennen zur Freiheit, nämlich demokratische Grundordnung, muss man auch nochmal sagen, also muss ganz, ganz viel, muss sich einbürgern lassen, dann muss ganz viele Fragen beantworten, Frauen sind auch Menschen und sowas zum Beispiel. So, und dann musst du das nochmal unterschreiben, wo ich mir dachte, ja, vielleicht sollte man es allen Deutschen geben.
Ja.
Und wenn nicht, sofort abschieben an die türkische Grenze.
Ja, genau.
Und ich glaube, viele von der CDU wären dabei.
Ja.
Ach, Mann, ey. So, und Lanxess Arena, wo wir gerade drüber reden, das wird auch mal schön. Ich glaube, Kristall wird kostenlos für die spielen. Habe ich gehört. Für alle einmal Lanxess Arena voll machen und dann der große Kristallabend.
Ja.
Fände ich mega geil. Und es ist so krass, ich meine, die haben jetzt gerade beschlossen, 25 Milliarden, gar kein Thema. Also Corona zeigt ja auch so, was alles gehen kann.
Ja, natürlich, klar, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Vor allem auch dieses, ja, aber das ist ja gar kein, es gibt gar kein Geld. Damals wurde sehr viel Geld akquiriert, 2015, für die Geflüchteten, die gekommen sind, in der, wie sie immer noch heißt, Flüchtlingskrise. Und dann war das vorbei und dann war noch voll viel Geld über.
Ja.
Die haben einfach nicht mal das Geld, was damals eingeplant war, komplett ausgegeben.
Und das könnte man jetzt alles ausgeben für einen großen Kristallabend in der Lanxess Arena für alle, die hierher fliehen.
Wirst du gesponsert diese Woche von Kristall?
Ja, von Kristall und Christian Barum. Es ist eine ganz komische Mischung, aber
ganz komische Mischung.
Ja.
Weil der Kristall, der schreibt nämlich auch gerade eine Biografie über sein Leben.
Na,
ich war sehr dick, bin ich heute immer noch.
Der Christian Barum hat die Qualität, Kristall hat das Geld. So mache ich es halt. Also, wir gehen jetzt hier mal raus aus dem Salon. Wir müssen noch andere Sachen besprechen, auch ein bisschen was Lustigeres noch. Oder beziehungsweise Skandalöses, auch skandalös. Hast du das mit Joko und Klaas mitbekommen, Moritz? Da ist jetzt eine Reportage rausgekommen, die Gags von Joko und Klaas, die sind gar nicht alle Echt?
Ja.
Diese ganzen Aktionen mal,
genau,
von denen.
Und das war jetzt, da waren jetzt alle ganz geschockt.
Wie stehst du dazu?
In der Dokumentation, da wurde aufgedeckt zum Beispiel, es gab so einen Heißluftballon-Trip, wo jemand den alleine, alleine landen musste und das war gefaked. Und dieses ganze, oh, wir überraschen einen Fahrraddieb aus Late Night Berlin, das war auch gefaked. Und auch bei Joko und Klaas um die Welt waren viele Sachen gefaked. Mhm. Und das ist auch alles ganz, ganz krass und sowas. Ich kann jetzt nicht verstehen, wie Menschen bisher dachten, dass das alles eins zu eins so passiert ist. Also wie leichtgläubig sind denn Menschen, wenn sie den Fernseher anschalten? Jetzt musste sich da Klaas vor die Kamera stellen und nochmal und musste zugeben, dass da, ja, wir haben einiges beschönigt, damit das lustiger ist. Ja, natürlich, das ist eine Fernsehsendung. Das ist keine Reportage, das ist eine Witzesendung.
Ey, aber meinst du jetzt, es ist so ein bisschen wie bei einem Zauberer, wo die Tricks jetzt klar sind, wo, also wo alle dachten, der Zauberer zaubert wirklich und jetzt ja, ist so, ah nee, der tut Gefühl nur so. Ja, aber glaubst du, das fällt ihnen dann auf die Füße? Also meinst du, die werden jetzt dadurch abgesägt?
Überhaupt nicht.
Okay. Meinst du nicht?
Weißt du, was passieren wird? Die werden jetzt weiter die Beiträge machen, ja, und alle werden denken, ja gut, jetzt, also jetzt ist es ja alles echt. Mhm. Weil jetzt, er hat ja gesagt im Fernsehen, von jetzt an machen sie das nicht mehr.
Ja.
Und dann wird wahrscheinlich in 2 Jahren
noch mehr Scheiße machen.
Ist noch gefakter als vorher.
Ach, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit dem Fesselballon habe ich schon gedacht. Weil der so wütend war danach, weißt du? Der wirkte so, ja, wie jemand, der alleine
nämlich
gelassen
das
wurde.
Das sagt nämlich keiner. Diese, ja, schauspielerische Glanzleistung dieser Menschen, die so tun mussten, panisch, als würden sie diesen Ballon selber runterbringen. Während der Pilot, stimmt, da unten hockte, das gemacht hat.
Wie mit dir und dem Laptop, Moritz.
Wie mit mir und dem Laptop, ja. Als die
Menschen haben wir das schon mal aufgelöst? Haben wir das jemals aufgelöst?
Ja, haben wir, aber die Folge wurde nie gesendet.
Siehst du? Und dann können wir es nämlich mal auflösen. Ja. Wir haben doch, ich habe doch irgendwann mal
nach
einen Frank gemacht.
Genau.
Nach Köln. Du saßt an einem Laptop,
ja,
und ich habe gesagt, ey Moritz, die Leute denken immer, ich bin so fies zu dir. Ich finde gar nicht. Und dann habe ich deinen Laptop genommen und kaputt gemacht.
Ja.
Aber richtig doll kaputt gemacht.
Genau.
In 2 Hälften
gemacht. Genau. Und das Ganze haben wir gefilmt und hochgeladen. Und dann gab es, bei mir gab es einen kleinen Shitstorm von meinen eigenen Fans.
Ja,
die
meinten, bei mir.
Du musst hier immer über Nachhaltigkeit reden. Das kann doch nicht sein. Also ich finde es nicht lustig.
Ich habe
Facebook-Follower
ich
verloren.
So, ich liebe meine Fans dafür, weil sie alle gedacht haben, das passt zu ihm. Ich fand es ganz witzig.
Es gab so Dutzende Nachfragen von, ja, aber das ist ja voll, was hast du gemacht und so.
Ja.
Und dann schrieb, wenigstens einer schrieb,
ja,
und das war so ein Halblob, meinte, okay, ganz im Ernst, man könnte denken, das wäre gefaked, aber dann wärst du ein ziemlich guter Schauspieler und ich glaube nicht, dass du so gut Schauspieler hast. Also ich fand die Aktion ziemlich scheiße.
Ja.
Natürlich war das gefaked.
Ja, der Laptop war kaputt und haben wir uns gedacht, dann lass uns doch unser lustiges Video dazu machen.
Oh, ey, und ja.
Ja.
Ich habe das einfach anscheinend zu gut gespielt.
Du hast
auch
es sehr
diese
gut
Leute,
gespielt.
Auch dieser Typ in dem Fesselballon, ich weiß seinen Namen nicht.
Der war richtig so sauer.
Das war richtig, ja, richtig gut gespielt.
Ja.
Das muss man mal anerkennen.
Ja, das stimmt. Aber glaubst du, es kommt jetzt noch bei mehr Leuten raus? Also zum Beispiel, dass Eckart von Hirschhausen dann auf einmal sagt so, nee, verarscht, ich bin witzig.
Das glaube ich nicht.
Nee, meinst du
nee,
nicht?
Nee, weil ich glaube, dann würde er viele Shows im ZDF nicht mehr moderieren.
Nee, oder Christian, nee, Eckart von Hirschhausen sagt so, ich bin kein Arzt.
Okay, das wäre mega geil.
Das wäre richtig
das
geil, oder?
Das wäre richtig geil, wenn rauskommt. Nee,
ich kann halt gut Autos zusammenschrauben.
Ja, irgendwie habe ich gemerkt, dieser Kittel steht mir einfach. Und aber irgendwie finden alle das lustiger, wenn ich so tue, als wäre ich Arzt.
Oder ein Koch gibt zu, dass er gar kein Koch ist. Fände ich auch geil.
Oder Atze Schröder sagt, ganz im Ernst, ich habe nichts gegen Frauen. Also ganz im Ernst, ich habe nichts gegen Frauen.
Ich glaube, der hat nichts gegen Frauen.
Nee, ich
oder?
Weiß, aber seine Rolle.
Ich fände geil, wenn Atze Schröder sagen würde, dass er schwul ist. Und das habe ich mir auch schon bei Mario Barth gedacht. Das ist ja mein Guilty Pleasure. Ich gucke echt alles von Mario Barth. Und ich habe mir gedacht, so, wenn der, das wäre so cool, wenn der einmal sagen würde, und übrigens, ich habe keine Freundin, ich bin schwul.
Du guckst alles von Mario Barth?
Ich gucke alles von Mario Barth. Also nur die Bühnenprogramme, nicht dieses Mario Barth deckt auf und so, aber seine Bühnenprogramme auf jeden Fall. Also alles, was bei YouTube ist. Ich gebe da jetzt kein Geld für aus.
Das wäre so geil, wenn er ein Coming-out-Tag ist.
Ja, oder?
Und dann aber weitermacht und einfach, also das ummünzt und einfach die gleichen Programme quasi weitermacht, aber halt nur von seinem Freund spricht.
Ja. Und mein Freund wird, nein, ihr wisst ja, wie das ist mit den Männern. Und es kriegt eine super geile Ebene
dann. Das wäre so gut.
Ja. Also man kann da echt noch viel mitmachen. Ich überlege auch die ganze Zeit, so, wer könnte noch so rauskommen und sagen, nee, fake, ich bin eigentlich der und der. Weißt du?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ja auch bei dem ganzen Stand-Up-Ding schon so, dass es viele Menschen gibt, die einfach erschüttert sind, wenn man sagt, ach so, nee, die Geschichte, die habe ich mir ausgedacht. Das ist aber einfach... Das war einfach lustig, sich das auszudenken.
Ja. Sind Leute echt ein bisschen sauer. Ja, genau. Gucken, ja. Also, okay. Also, findest du das richtig?
Ja, ist halt eine Bühnenshow. Also, es wäre ja nicht ich auf der Bühne, es ist eine Kunstfigur. Ach so. Und so ist auch das Gleiche mit diesem Joko und Klaas-Ding. Dass Leute jetzt wirklich erschüttert sind, dass das nicht alles eins zu eins so passiert ist.
Ja.
Guck mal, du hast darüber gelacht, weil du dachtest, das wäre echt. Ja, du hast ja jetzt nicht im Nachhinein weniger gelacht, nur weil du jetzt weißt, das war gar nicht echt.
Ja, das stimmt.
Menschen wollen sich bescheißen lassen. Und finden das geil. Warum soll das jetzt auf einmal abgesetzt werden, weil die Leute denken, ach so, ich dachte, das wäre alles genauso passiert. Ist doch egal, auch das ist lustig.
Eben. So, und in dem Sinne schreibt uns auch jemand. Hallo Till, ich bin Fan eures Podcasts, Talk und Gast, deswegen könnt ihr jede Woche Podcast machen und so weiter. Aber jetzt zum Wesentlichen. Könntet ihr eine neue Kategorie machen, Stiftung Tillritz? Habe ich am Anfang nicht verstanden. Das klingt irgendwie tatsächlich wie eine Schwulenbar. Aber es ist Till und Ritz wegen Moritz.
Ja, natürlich.
Ja, das habe ich erst nicht verstanden. Da bewertet ihr alle Sachen, die euch in den Sinn kommen. Bücher, Serien, Leute. Hoffe, du liest es im Podcast vor. Wäre cool. Ist geschehen, Hugo. Kuss geht an dich und Moritz. So, pass auf.
Das machen wir doch sowieso.
Ich wollte noch mal sagen, ich habe Dinge getestet jetzt. Ich hatte Urlaub, Moritz. Mhm. Ich war bei Deichkind. Kennst du noch Deichkind?
Ja, natürlich kenne ich Deichkind.
Ey, und das ist ja so abgefahren, weil die sind ja so mit Rap gestartet und es war irgendwie ganz okay. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, nee, lass mal richtig geile Mucke machen. Lass mal geile Feiermucke machen. Und die sind so mega groß geworden. Und ich bin jetzt gewesen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.
Wie viele passen da rein?
12.000.
Und das durfte noch sein, ne?
Ja, trotz das durfte Corona. Noch sein. Das war jetzt vor einer Woche. Und ich hab ja immer gedacht, so Hallen, ne, ist wäre mir zu groß. Und dann war ich da in der Max-Schmeling-Halle und habe gedacht, nee, das geht noch. Also, Halle könnte ich mir vorstellen, doch.
Ja, aber du machst ja nicht die Show, die Deichkind macht.
Deichkind hat eine mega geile Show gemacht.
Ja, eben.
Und ich war total angetan davon, weil es quasi wie ein durchchoreografiertes Theaterstück mit Atzen, die irgendwann ausrasten. Und das hat mir total gut gefallen. Also bis zur Hälfte der Show ist alles sehr krass choreografiert. Alle haben diese komischen Hüte auf, ganz viele Kostümwechsel, ganz viele Bühnenbildwechsel, so alle 2-3 Minuten.
Das war krass eigentlich.
Und das ist wirklich krass. Und ich habe echt gedacht, so, das ist schon wirklich so eine der besten popkulturellen Live-Shows, die es gibt gerade in Deutschland.
Krass, okay.
Ja. Das kann ich empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, ist Xavier Naidoo. Das kann ich nicht empfehlen. Wir haben alle, oder was haben wir alle damals geweint bei der Musik? Der haut echt einen Brecher nach dem anderen raus. Jetzt hat er wieder sowas Rechtspopulistisches gesagt. Hast du es mitbekommen?
Endlich mal wieder, oder was?
Ja.
Das war ein paar Jahre still. Ne? Nach dem ganzen, ich trete mal vom Bundestag oder vom Reichstag auf, zusammen mit den Reichsbürgern. Danach ist es ein bisschen, hat er sich ein bisschen zurückgenommen. Aber jetzt geht es wieder los, oder was?
Ja. Und zwar sogar RTL distanziert sich. Und nein, du weißt, wenn RTL sich schon distanziert, ist
dann hast
nie
du
gut.
Scheiße gebaut. Ja, das ist überhaupt
nicht. Xavier Naidoo besingt in einem Clip die Gefahren, die von Migranten ausgehen. Und ich habe mir gedacht, und Xavier Naidoo, ne? Xavier Naidoo ist nicht weiß. Also, wie doll kann man sich integrieren? Das ist zu viel. Aber wieso kann er nicht, also ich meine, so viele kommen ohne Meinung aus. Warum kann das nicht so Philipp Poisel-mäßig sein oder so? Dass man so, oh, 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 oh. Und man freut sich einfach. Und er ist so, gute Laune. So ein schöner Tag. Oh, 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 oh. Was hast du denn noch in deinem kleinen Themenrucksack dabei für uns?
Ich habe jetzt...
Weiß nee,
ich,
mach nichts. Genau, sehr gut. Da gibst du mir ein gutes Stichwort. Museen. Wie stehst du eigentlich zu Museen? Weil ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal eine Ausstellung machen.
Du würdest gerne eine Ausstellung machen? Also nicht besuchen, ja. Sondern du würdest die machen?
Ja.
Du traust dir zu,
ja.
Dass du Kunst fabrizierst?
Pass auf.
Die dann ausgestellt werden sollte?
Pass auf, Moritz.
Und Leute zahlen Eintritt dafür?
Moritz... Kann ich kurz sagen, was es ist?
Ja.
Erstmal, ich muss jetzt erstmal wissen, ob ich deine Meinung, wie hoch ich deine Meinung überhaupt schätzen werde. Ja?
Ja.
Also wie oft warst du schon im Museum?
Ich wusste, ich wurde öfter von meiner Mutter im Museum gestellt. Ich habe den ganzen Standardkrams habe ich hinter mir.
Okay.
So, Museum of Modern Art in New York.
Gehst du heute noch ins Museum?
Nein, mich hat das nie in Scheiß interessiert. Mhm.
Gut. Dann weiß ich schon ungefähr, wie ich deine Meinung einschätze.
Ich finde, jedes Museum ist frech. Jedes Museum, das Geld verlangt, ist in den meisten Fällen eine Frechheit.
Pass auf. Mein Museum, meine Museumsausstellung heißt Museum. Du kommst. Pass auf. Du gehst rein ins Moritz, jetzt hörst du erstmal zu.
Ich bin da.
Ich meine, wenn jemand so unqualifiziert ist wie du und dagegen ist, ist es erstmal ein gutes Zeichen. Das sag ich jetzt schon. Du gehst rein ins Museum, löst ein Ticket und kommst rein in ein Museum und löst ein Ticket. Und dann gehst du quasi, also das Museum ist im Museum. Die Ausstellung ist das Museum. Und also du löst das Ticket und dann diese Leute sind dann Schauspieler. Die spielen Museum. Auch die ganzen Angestellten so, die spielen alle, das sind alles Schauspieler, die spielen die Leute. Und es gibt sogar Leute, die spielen die Besucher. Und du weißt nie, ist es jetzt gespielt oder nicht. Dann gibt es Bilder. Auf den Bildern steht die Interpretation des Bildes. Ganz groß, das ist das Bild. Und ganz klein, da wo der Text stehen würde fürs Bild, ist das Bild. Moritz, habe ich dich noch? Moritz macht gerade ganz kleine Augen.
Ich verstehe jetzt, also diese Idee mit ausgetauschten Bildern und so, aber, also wenn jetzt, also in einem normalen Museum stehen da Leute, das sind so Museumswärter und Wärterinnen.
Ja.
Und in deinem Museum sind das aber Schauspieler und die spielen Museumswärter und Wärterinnen.
Genau.
Wo ist der Unterschied zwischen den MuseumswärterInnen und den gespielten WärterInnen?
Du bist schon im Museum drin. Du bist schon in der Ausstellung drin. Du hast schon die Karte gelöst, stellst dich dann aber nochmal an so, und musst eine Karte kaufen.
Ja.
Die musst du aber nicht mit Geld kaufen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das ist der Unterschied. Und das ist nämlich genau die spannende Frage, Moritz. Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion wird aufgehoben. Und die Frage ist, was ist Kunst? Ja? Und auf einmal wird dein Blick geschärft, weil du jetzt auf einmal denkst, jeder hier könnte Schauspieler sein. Stell dir mal die Welt vor, also es ist ein bisschen der Truman-Show-Effekt, den ich da versuche einzufangen. Stell dir die Welt vor, als Welt bevölkert von Schauspielern. Was ist dann Kunst und was nicht?
Und was passiert dann? Was machen diese SchauspielerInnen?
Die verhalten sich ganz normal.
Also die sind einfach
in Anführungszeichen.
Die fallen nicht weiter auf.
Die fallen nicht weiter auf, aber wie, du kennst es ja auch wie bei den Sims zum Beispiel, ja? Du läufst den Sims manchmal nach und auf einmal merkst du, ah fuck, da ist ein Fehler im Algorithmus. Ich merke langsam, die laufen von einem Punkt zu dem anderen Punkt, die sind nicht wirklich echt. Dann manchmal gehst du Leuten nach, wo du denkst, die sind auf keinen Fall echt. Hier, dieses Mädchen mit dem Luftballon und der Vater auf jeden Fall gefaked. Dann merkst du auf einmal, achso, Entschuldigung, nee, okay. So, und ja, also
die machen schon Sachen. Aber so sehr subtil. Also die laufen immer, die sagen immer die gleichen Sätze. Ja.
Moritz, es ist vor allem Konzeptkunst. Das heißt, wie genau wir das jetzt ausarbeiten, ja, das würde ich ja niemandem überlassen. Das ist wirklich crazy, ne? Es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die haben so eine Idee und die lassen die dann machen. Das finde ich total abgefahren. Also zum Beispiel so eine mega krasse Steinskulptur oder so, wo dann einer sagt so, ja, das war ich, das ist ein echter Backnen. Und dann merkst du so, nee, der hat nur die Idee gemacht. Also der hat eine Werkstatt und da machen Leute seine Ideen. Ah, okay. Und so ein bisschen so ist meine Ausstellung auch. Ja.
Ja.
Okay. Ich bin eher so der Ideenlieferant. Ich laufe dann da durch und denke mir, ah, das war eine gute Idee.
Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es mega weird, aber ich glaube, dass das Leute sich angucken würden. Auf jeden Fall.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das glaube ich nämlich auch. Die Ausstellung als Museum. Und dann, ja, ich baue dann so ein paar Irritationsmomente ein. Aber dir ist klar geworden, was ich will, ne?
Ja.
Das ist schon die Welt mit anderen Augen sehen. Weil ein Kunstwerk wird erst dann zum Kunstwerk, wenn es einen Rahmen hat. Und ich liefere nur noch den Rahmen. Ich lege quasi einmal einen Rahmen über die Welt.
Nee, über dieses Museum halt.
Ja, über dieses Museum.
Also du hast jetzt dieses künstlerische
Moritz.
Große Ding, aber du hast halt auf dieses Museum. Ach, das ist halt nicht so groß, wie du es jetzt machst.
Oh, das stinkt nach Banalität, wenn du redest, wirklich. Aber ja. Ja, du siehst nicht das Große, du siehst nicht das Flatternde.
Was ich mache ist, das ist dieses Flatternde. Du stehst da in der Mitte des Raumes mit so einem riesigen Umhang und flatterst und sagst, schau, ich bin ein König, schau, wie der König sich dreht. Bis ich jemand sage, nee, das ist eine Gardinenstange, du hast eine Gardine umgehängt und tust, als wärst du so König. Und dann sagst du, ja, ach, es ist jetzt wieder so banal. Ja. In deinem Kopf hätte ich doch der König sein können. Nein, du bist kein König. Und das ist auch nicht die Welt, wo du den Rahmen, sondern du machst eine Ausstellung und man geht da rein und man weiß nicht, ah, die Frau, die gerade in die Ecke pisst, ist das eine Obdachlose oder ist das eine Schauspielerin? Keine Ahnung, es riecht, ich gehe ein Zimmer weiter.
Weißt du, was ich traurig finde, Moritz?
Na?
Dass du Kinder hast. Denn die könnten auch von meiner Fantasie profitieren. Und wenn du mit deinen Kindern so umgehst, in deren Fantasiewelt, dann gnade uns Gott.
Das findest du traurig. Weißt du, was mich glücklich macht? Dass du keine Kinder hast.
Dass du nicht Kinder hast, denen du sagst, ja, ich geh doch in den Kindergarten, kannst du doch mal hingehen. Du weißt natürlich nicht, ob das alles echte Kinder sind oder ob ich Schauspieler engagiert habe. Ich mache dann den Rahmen und ich kann diesen Rahmen auch wieder nehmen. Ja.
Ich wollte das hier im Podcast einfach auch mal gesagt haben, weil ich Angst habe, dass meine Idee geklaut wird. Und jetzt ist es einfach safe. Lief damals schon bei Talk ohne Gast. Hä? Museum, die Ausstellung, das lief doch schon damals bei Talk ohne Gast. Das war's für uns für heute. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.
Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.